Umstrittene Rotoren, der stockende Ausbau der Windkraft, das ist unser Thema heute. Und ich stelle Ihnen unsere Gäste vor. Elke Bruns vom Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Mit diesem Kompetenzzentrum ist sie unter anderem dafür zuständig, bei Konflikten zu vermitteln, wenn es Streitpunkte gibt zwischen Naturschutz auf der einen Seite und erneuerbaren Energien auf der anderen Seite. Guten Morgen, Frau Bruns.
Schönen guten Morgen.
Außerdem zugeschaltet Rainer Barke, Direktor der Stiftung Klimaschutz. Er setzt sich für schnelleren Ausbau der Windenergie ein. Auch Ihnen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Und außerdem Sandro Kirchner, CSU-Landtagsabgeordneter im Bayerischen Landtag. Dort ist er auch Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. Guten Morgen, Herr Kirchner.
Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen nach München, sage ich an der Stelle. Und wir wollen auch gleich noch ins Allgäu schalten zu Thorsten Müller. Er ist Vorstandsmitglied im Verein Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu e.V. Er setzt sich dort für den Erhalt eines Staatsforstes ein und gegen den Ausbau von Windenergie an dieser Stelle. Die Leitung steht gleich hoffentlich. Wir sind noch dabei, ihn gleich zuzuschalten. Und ich würde jetzt gerne Thorsten Müller mit in die Runde holen. Wir haben jetzt gerade viel gesprochen über Vereinbarkeit von Windkraftanlagen mit zum Beispiel Abstandsregelungen beziehungsweise mit den Anwohnern vor Ort. Und dafür gelten ja die Abstandsregelungen. Thorsten Müller ist Vorstandsmitglied im Verein Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu. Und er setzt sich dafür ein, dass dort der Altdorfer Wald erhalten bleibt. Ein Staatsforst in Baden-Württemberg. Und ja, dass dieser Wald eben nicht genutzt wird zu großen Teilen für die Installation von neuen Windkraftanlagen. Guten Morgen, Herr Müller.
Guten Morgen, Herr Brinkmann. Guten Morgen in die Runde auch.
Ja, vielleicht schildern Sie zunächst einmal ganz allgemein, was da tatsächlich dieser Zielkonflikt ist, den Sie aus Ihrer Sicht sehen. Wir haben eben darüber gesprochen, Energiewende steht oft dem Naturschutz zum Beispiel entgegen. Ist das in diesem Fall auch idealtypisch genauso?
Also das ist in diesem Fall sogar in eklatanter Weise gegeben. Also man muss sich vorstellen, der Altdorfer Wald mit etwa 100 Quadratkilometern ist also bei uns der mit Abstand größte zusammenhängende Wald, den wir in Oberschwaben haben. Der zieht sich also praktisch über 50 Kilometer über einen von der Eiszeit geprägten Höhenrücken und ist also Habitat für viele selten gewordene Vogelarten bis hin zum Eisvogel oder zum Schwarzstorch. Und wir haben da ja auch schon seit geraumer Zeit einen, ich sag mal auch überregional bekannten Konflikt, dass man da also auf 11 Hektar dort eine Kiesgrube neu errichten möchte. Und dadurch ist es ja zu Baumbesetzungen dort gekommen, die also auch überall in der Presse die Runde machen. Und jetzt steht plötzlich im Raum, dass das also eine der größten Ausbauflächen oder überhaupt die größte Ausbaufläche in Baden-Württemberg für die erste Tranche werden soll, was neue Windräder betrifft. Und wenn man also die Flächen einfach hochrechnet und mal gegenrechnet mit den sonst ausgewiesenen und davon ausgeht, dass dann 90 Windräder insgesamt auf den Flächen kommen sollen, dann wären also allein im Altdorfer Wald bis zu 70 Windräder geplant.
Und inwieweit sind Sie denn selbst betroffen? Hätten Sie einen Blick auf die Anlagen? Gibt es auch eine große räumliche Nähe zu Ihrem Wohnort?
Also ich sage jetzt mal, dadurch, dass dieser Altdorfer Wald sehr zentral bei uns im Landkreis sich so von Südost nach Nordwest hochzieht, kommt man eben, ich sag mal, auf allen Wegen, die man unterwegs ist, jetzt in seinem Alltag am Altdorfer Wald durch. Also es ist ein sehr regelmäßig durchquerter, aber trotzdem an beiden Seiten dann von diesen Querungen völlig naturbelassener Raum. Also das würde man dann schon sehen. Die Betroffenheit jetzt von Anwohnern wäre nicht ganz so gegeben wie bei vielen anderen Standorten, weil es eben ein naturbelassenes Areal ist. Aber für die Tiere ist es natürlich umso schlimmer dann dadurch.
Das heißt, in dem
die
Fall
geht es echtes Rückzugsgebiet hatten.
Nicht beispielsweise um den Schlagschatten, den Schattenwurf, was in vielen Projekten ja auch eine Rolle spielt, oder mögliche Lärmbelästigung. Bei Ihnen geht es dann tatsächlich um diesen Widerspruch zum Naturschutz.
Genau, also das wäre hier, ich meine, es ist auch so, dass 40% der Fläche ja auch unterschiedlichsten Naturschutzeinordnungen sozusagen unterliegen. Also das ist also schon bisher so, dass das also auch Naturschutzgebiet ist. Aber das ist natürlich kein Hemmnis, um gegebenenfalls dort Windräder drumherum zu bauen. Ja.
Und wenn man jetzt ich will zum Beispiel, noch mal sagen, ja. Wir haben gerade gehört, dass da sind Bereiche als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Ich denke, da kann man davon ausgehen, dass dort keine Windenergieanlagen errichtet werden in Naturschutzgebieten und dass auch in der Regel Abstände zu Naturschutzgebieten eingehalten werden, damit diese entsprechend ihres Schutzziels und ihres Schutzzwecks nicht beeinträchtigt werden. Es kann aber sein, dass ein anderer Schutzstatus, zum Beispiel ein Landschaftsschutzgebiet, einer Errichtung nicht entgegenstehen würde. Und da muss man dann von Fall zu Fall prüfen, was steht in diesen Verordnungen drin und ist dort Windenergie möglicherweise zulässig. Und noch ein weiterer Punkt. In Baden-Württemberg hat man ja recht hohe Waldanteile, die tatsächliche Verfügbarkeit von, sag ich mal, ja, relativ konfliktarmen Flächen in Baden-Württemberg ist jetzt in manchen Regionen nicht besonders hoch. Und wenn man aber die, sag ich mal, anteiligen Ausbauverpflichtungen erfüllen möchte in Baden-Württemberg, wird man nicht umhin kommen, teilweise auch in Wälder reinzugehen und dort Windenergieanlagen zu bauen. Aber es liegt natürlich nahe, auch dort zu gucken, was ist es für ein Wald. Wir haben auch schon mal eine Veröffentlichung, etwas veröffentlicht, wo wir nochmal darauf hingewiesen haben, Wald ist nicht gleich Wald. Man muss schon hingucken, welche Altersbestände sind da, welche Strukturen sind da, welche Artvorkommen sind dort betroffen. Wenn es ein überwiegend forstlich genutzter Waldtyp zum Beispiel ist, dann halten sich jetzt auch die Schäden, abgesehen von der Rodung, auf solchen Standorten auch in Grenzen und wir halten das nicht für grundsätzlich ausgeschlossen.
Dazu passt eine Zuschrift oder ein Anruf von Herrn Reinfurt, der uns angerufen hat und im Forst selbst tätig ist. Er weist nochmal darauf hin, dass es insbesondere auch durch die Verlegung von Kabeln, durch Rodung von Flächen und den Wegebau einfach massive Schäden gibt, die er offenbar auch selbst beobachtet bei der Arbeit. An Thorsten Müller nochmal die Frage mit Blick auf den Altdorfer Wald, für den Sie sich einsetzen, für dessen Erhalt. Ja. Was glauben Sie, wie wird da eine mögliche Vermittlung von diesen Zielkonflikten dann aussehen am Ende?
Also das ist schwer zu sagen. Ich meine, das werden gegebenenfalls dann mal Gerichte entscheiden müssen. Und ich meine, da ist man in Gottes Hand. Aber also grundsätzlich ist es so, dass wir da tatsächlich ja von wahrscheinlich dann 70 Hektar reden, die da gerodet werden müssen, von immensen Zuwegungen, wie gerade auch angeklungen ist, von riesen Mengen an Kabeln, die da verlegt werden müssen. Und ich meine, Das ist etwas, was keiner gerne hergibt. Ich meine, zumal auch man sagen muss wirklich, ich meine, uns hat man hier in Oberschwaben da auch ein bisschen irgendwo überrascht mit diesen Windkraftplänen insofern, als dass wir eigentlich immer noch an diese frühere Regel geglaubt haben, dass man gesagt hat, okay, Windräder, die sollen ja schließlich auch wirklich produktiv sein. Die sollen ja auch einen Ertrag bringen. Die baut man eher deswegen im Norden, in Meeresnähe oder noch besser auf dem Meer. Und wir sind an sich sehr vorbildlich im Bereich PV. Wir haben den sonnenreichsten Standort hier eigentlich mit dem Landkreis Ravensburg mit 1700 Sonnenstunden im Jahr. Und wir dachten eigentlich, wenn jetzt der Landkreis Ravensburg immerhin bei 46,6% erneuerbaren Energien ist, also erneuerbaren Strom, muss man sagen, dann haben wir eigentlich einen würdigen Beitrag geleistet und tun es ja auch weiterhin. Wir machen ja auch weiter an diesem PV-Ausbau. Und es ist ja.
Und Herr Müller, das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was auch Herr Kirchner eben gesagt hat, ja. CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Landtages, dass eben man auf den Gesamtenergiemix gucken muss. Herr Kirchner, nochmal an Sie gefragt. Das heißt, teilen Sie diese Perspektive aus den südlichen Bundesländern?
Natürlich, weil nicht alle Bundesländer haben die gleichen Rahmenbedingungen. Und ich könnte dann umgekehrt sagen, wenn ich die Argumentation von vorhin aufgreife, naja, wir sind führend, was die Wasserkraft betrifft. Warum haben andere Bundesländer nicht genauso viel Wasserkraft wie wir? Oder die Biomasse, dort wo landwirtschaftliche Nutzungen, sag ich mal, das möglich machen, sind halt an der einen Stelle gegeben, an der anderen nicht. Also ich denke schon, dass man da so fair sein sollte und auch die Rahmenbedingungen unter der Berücksichtigung auch der Wirtschaftlichkeit entsprechend abbilden muss. Und die Argumentation, die der Herr Müller gerade gebracht hat, wenn dort viel Sonne ist, ist natürlich schon naheliegend.
Ich würde gerne nochmal auf die Planungen vor Ort schauen und auch Einwände gegen mögliche Ausbaupläne. Martin Grusenick hat uns angerufen und ich lese hier, dass Sie sich für den Vogelschutz einsetzen und das bringt Sie dann in Konflikt zu Windkraftanlagen. Guten Tag, Herr Grusenick.
Ja, hallo. Da sind wir bei dem allgemeinen Konfliktpotenzial. So, das Problem liegt hier ganz einfach, dass hier Windvorrangflächen ausgewiesen werden. Da wird ein Raster über die Landschaft gelegt. In erster Linie wird geguckt, wo windträchtig ist. Alles andere spielt keine Rolle. Und erst ganz, ganz am Schluss beim Projektierer. Der tut dann ein Ingenieurbüro beauftragen, was ein avifaunistisches Gutachten erstellt. So, das ist Papier, das ist ein dehnbares Ding. Ich habe hier das bei uns vor Ort immer wieder das Problem, dass hier Gutachten gemacht werden, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben sind. Und ein Gutachterbüro, zum Beispiel gegen 4 von 5 Windanlagen entscheidet, wird irgendwann keine Kunden mehr bekommen. Das heißt, diese Dinge sind so nicht haltbar. Mhm. Wir haben bei uns, ich betreue hier 4 Brutpaare Rotmelane. Das ist der Windpark Hef 0047, der ist hier geplant. Ne? Die sind mitten im Brutgebiet drin. Wir haben ein Schwarzstorchenbrutpaar, das interessiert hier niemanden. Die obere Naturschutzbehörde in Kassel wird unter Druck gesetzt vom Regierungspräsidium, das Ding wohlwollend zu betrachten. So, das hat mit ökologischer Energieerzeugung gar nichts mehr zu tun. Was jetzt rausgekommen ist, der Windpark soll ja jetzt gebaut werden. Der steht dann 6 Monate im Jahr, drehen diese Kisten nicht. Die tun keine KW ins Netz einspeisen. Das Ding ist nach der alten Genehmigungsverordnung genehmigt. Das bedeutet, der deutsche Steuerzahler bezahlt für die vollen 6 Monate den Ertragsverlust. Sowas kann ich nicht machen. Da brauche ich nicht mehr von sauberer Energie zu sprechen oder von sauberer Windkraft. Das ist eine Gelddruckmaschine, mehr ist es nicht mehr. Ich muss von vornherein hergehen und muss mir Gebiete rausholen, die wir ja leider Gottes hier in Deutschland genug haben, wo verbrannte Erde ist, wo seltene Tiere oder sowas schon nicht mehr vorkommen. Aber dann muss ich auch in Kauf nehmen, dass da vielleicht nur 80% oder 85% Windertrag zu erwarten sind. Aber dann kann ich das Windrad das ganze Jahr über durchlaufen lassen. Diese Gebiete können sowas tragen.
Ja, aber Herr Grusenick, kurze Zwischenfrage. Wie blicken Sie denn auf zum Beispiel Systeme wie Radar? Das heißt, es gibt einzelne Projekte, ich erkläre es nur ganz kurz, dass eben Anlagen ausgestattet sind mit Radar und dann die Anlagen abschalten, sobald sich Vögel nähern.
Nein, ich habe selber mit dem Hersteller von Windkraftanlagen Nordex, das sind die größten Anlagen hier bei uns in Deutschland bauen, gesprochen. Das Problem ist zum Beispiel beim Rotmelan, haben sie eine Fluggeschwindigkeit, wenn der in normaler Reisegeschwindigkeit ist, von 30 km/h. Die Anlagen können den maximal 1,5 Kilometer vom Windrad her detektieren. Das heißt, da müsste die Maschine... Sie können sie in der Zeit gar nicht runterschalten. Ein Windrad, wenn das kontrolliert runtergefahren wird, dauert das 20 Minuten bei den Beharrungskräften. Haben mir die Leute von Nordex, die Ingenieurleute versichert. Wenn die Reißleine ziehen müssen, weil Menschenleben in Gefahr ist, dann packen sie es, das Windrad in 4-5 Minuten zum Stehen zu kriegen. Wenn sie das 3-4 Mal bei einer Windanlage machen, dann ist ihnen unten das Fundament gerissen, dann können sie die Anlage wegschmeißen, die ist short. Das heißt, die radargestützte Abschaltung funktioniert nicht. Sie müssten das Tier detektieren, wenn es 8 Kilometer weg ist und wenn es den Schnabel Richtung Windgrad macht, müssten sie anfangen, die Anlage runterzufahren. Es funktioniert nicht. Es geht technisch, ist es nicht möglich.
Ja, es gibt tatsächlich, wir nennen sie Antikollisionssysteme, die auch schon erprobt worden sind, insbesondere auch für den Rotmilan. Und es gibt da Kamerasysteme, die also Bild mit Bildern also Bilder von diesem Vogel aufnehmen, feststellen, in welcher Entfernung er sich zur Anlage befindet. Und dann, wenn er sich dieser Anlage unter einem bestimmten Abstand nähert, ein Abschaltsignal aussenden. Und tatsächlich wird diese Anlage nicht, sag ich mal, hart gebremst, sondern dadurch, dass die Rotoren in den Wind gestellt werden, in den Wind gedreht werden, man nennt es Pitchen, bremst der Rotor sozusagen, weil die Rotoren gegen den Wind gestellt sind. Mhm. Und kommt innerhalb von 20 bis 30 Sekunden tatsächlich in den sogenannten Trudelmodus. Das heißt, er kommt nicht vollständig zum Stillstand. Das ist auch so als Konvention anerkannt, dass das nicht erforderlich ist, sondern er dreht sich halt langsam weiter mit einer stark verminderten Blattspitzengeschwindigkeit von irgendwas zwischen 30 und 50 Kilometern pro Stunde, von der man annehmen kann, dass der Rotnilan dem dann im Zweifelsfall noch ausweichen kann. Und es hat mittlerweile zu einem Kamerasystem, das heißt Identiflight, eine sehr umfassende Erprobung gegeben an 6 Standorten in Deutschland. Die ist fachlich begleitet worden, auch vom KNE, und hat gezeigt, dass diese Kamerasysteme nicht nur eine sehr hohe Reichweite haben, eine ausreichende Reichweite, die beträgt dort über 700 Meter. Und in dieser Entfernung werden Rotmilane mit einer über 90-prozentigen Sicherheit erfasst und tatsächlich auch als Rotmilane erkannt. Und wenn das der Fall ist, wie gesagt, schaltet sich dann die Anlage bei weiterer Annäherung des Rotmilans dann automatisch ab.
Danke für diese Erklärung, Frau Bruns. Ich würde gerne weitergeben an Herrn Seibold, der uns angerufen hat und genauso wie Herr Müller auch aus Baden-Württemberg kommt. Guten Tag, Herr Seibold.
Ja, schönen guten Tag. Ich wohne neben 3 Windrädern, ungefähr 1200 Meter Abstand, und muss beobachten, dass die größtenteils nur stillstehen. Und wenn mal ein Windrad läuft, dann laufen sie kontinuierlich nicht alle 3, sondern eins von den 3 oder 2 stehen. Das hat technische Gründe, im Einzelnen kann ich es Ihnen nicht sagen, aber es ist natürlich verwunderlich, dass nur eins schon reinläuft oder 2. Mhm.
Das heißt, Sie beobachten einfach, wie diese Windkraftanlagen laufen. Ist es auch so, dass Sie sagen, ich habe die da eigentlich nicht so gerne, die stören mich, sei es durch Schatten, durch Schall?
Ja, es ist einmal der Schatten. Ich sage mal so, es wäre ja erträglich oder notwendig, wenn man diese Energie benötigen würde. Aber ich habe einen ganz anderen Denkansatz, wenn ich da mal rausschaue. Wir verbrauchen immer mehr Energie. Wir sind gar nicht bereit, uns mal einzuschränken. Und wenn man das mal etwas weiter denkt, muss man überlegen, dass durch erneuerbare Energien erzeugte Energie sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer ist. Mhm. Und das ist geschuldet, wenn man die Schöpfung, sag mal, respektiert. Aber wenn man den Ansatz so nicht verfolgt und sagt, ich brauche immer mehr Energie, ich verbrauche immer mehr Fläche zum Wohnen. Früher haben 2, 3 Menschen auf 80, 90 Quadratmeter gewohnt, heute verbraucht man 160 oder mehr.
Allerdings, Herr Seibold, wenn ich ganz kurz unterbreche, es gibt ja einfach diese Argumentation in diesem Punkt auch, dass einfach viel mehr an Strom benötigt wird, sei es durch eben Elektromobilität, sei es durch Kraft-Wärmepumpen. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel von den fossilen Brennstoffen wegkommen wollen, von Benzin, von Gas zum Beispiel zu Hause, dann müssen wir einfach viel mehr an Energie auch haben, zwangsläufig.
Das kann ich nur unterstreichen und das befürworte ich auch Ihre Aussage. Ich denke auch so. Nur muss ich mir doch überlegen, ist es denn tatsächlich notwendig, mehr Energie zu verbrauchen? Ist es denn nicht richtig am Denkansatz, ich komme aus dem Schwäbischen, also aus Baden-Württemberg, man überlegt sich zunächst mal die Ausgabenseite. Das heißt, wenn ich keine Ausgaben habe, wenn ich die nämlich etwas dezimieren kann, brauche ich weniger Einnahmen. Mhm. Und so ist es bei der Energiebilanz, bei den Gedanken ja der gleiche. Wenn ich immer mehr brauche an Autos, immer mehr PS, immer größere Häuser, immer größere Flächenverbrauch pro Kopf, Internet, Infrastruktur elektronisch und. Ja. Wir haben einen immensen Energiehunger und wenn wir das so weitertreiben, werden wir nicht mehr in der Lage sein, den durch erneuerbare Energien
zu erzeugen. Und von diesem Energiehunger sollen wir wegkommen. Aus Ihrer Sicht, Herr Seibold, danke für Ihren Anruf.
Ich sitze gerade in München, ein gutes Beispiel. Die Stadtwerke München macht für sich Werbung, dass sie fast zu 100%, glaube ich, klimaneutralen Strom erzeugt, auch aus Windkraft. Und wenn ich dann in München mich umschaue, dann stehen da gerade mal 2 Windkraftanlagen. Das heißt, wenn die Stadtwerke München Strom aus Windenergie erzeugt, dann nicht in München, sondern vielleicht irgendwo in Nordbayern. Mhm. Und damit ist natürlich das schon ein Stück weit ein Greenwashing, das nicht so ganz ehrlich ist.
Herr Müller, Sie engagieren sich gegen die Entwicklung oder beziehungsweise auch den Bau von Windkraftanlagen in Ihrer Umgebung. Würde das was ändern, wenn Sie mit einer Bürgergenossenschaft selbst bauen würden?
Also das glaube ich nicht, weil ich sag mal, der Punkt ist ja einfach der, wenn jetzt jemand sagt, er möchte etwas Gutes tun in Sachen erneuerbare Energie und er trotzdem irgendwo sich um seine Altersvorsorge Gedanken macht, dann wird er hier in Baden-Württemberg natürlich nicht in ein Windrad in Baden-Württemberg unbedingt investieren, sondern schauen, ob er das irgendwo im Meer machen kann, ja, wo dreimal so viel Volllaststunden und damit dreimal so viel Kilowattstunden dann auch gegeben sind, die im Jahr erzeugt werden. Und das andere ist, es gibt hier auch so verschiedene Modelle, wie also eben dann auch jetzt unabhängig von solchen Bürgergenossenschaften, wie eine Kommune beteiligt wird zum Beispiel. Auch das ist etwas, was eher bei uns jetzt ins Leere läuft. Wir haben hier in Oberschwaben, so wie auch beim Herrn Kirchner in Bayern, überwiegend finanziell solide aufgestellte Gemeinden. Und da ist auch vor allem eben für die Anwohner, für die möglichen Betroffenen, ist da so der direkte Bezug jetzt nicht herzustellen, dass man jetzt sagt, Mensch, jetzt haben wir plötzlich dieses oder jenes als
und jetzt
Gemeinde
können wir davon profitieren sozusagen als Gemeinde und kriegen noch die Kita hingestellt. Und Herr Müller, insofern, an dieser Stelle müssen wir es belassen mit Ihrem etwas skeptischen Blick, dass es bei Ihnen vielleicht nichts direkt ändern würde. Aber es gibt noch ganz viel zu besprechen. Herr Müller, leider an dieser Stelle können wir das nicht fortsetzen. Es gibt noch viel zu besprechen, es gäbe noch viel zu besprechen, aber auch dafür ist die Zeit begrenzt, auch wenn wir hier 1,5 Stunden Zeit hatten. Unser Thema heute in der Agenda, umstrittene Rotoren, der stockende Ausbau der Windkraft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Gästen dieser Sendung. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche einen guten Tag. Tschüss, bis bald.